Wie Sie sehen, bin ich auch Facharzt für Innere Medizin und Nuklearmediziner. Das heißt, bin noch auf der konservativen Seite, so wie mein Vorgänger. Und werde jetzt versuchen, ein bisschen auch das zu erweitern, das Spektrum der Therapien, nämlich mit den nuklearmedizinischen Methoden. Die richtige Behandlung braucht oder erfordert die richtige Diagnose. Ohne dem geht es nicht. Das heißt, wir müssen die Ursache dieser Überfunktion zuerst einmal diagnostizieren. Meistens handelt es sich um einen Morbus Basedow. Wie gesagt, das ist schon das Erste, das sozusagen auch schon genannt wurde. Und das Häufigste. Danach kommen toxisch multinoduläre Strumen und toxische Adenome. Dann Thyreoiditis und so weiter, medikamentenassoziierte Überfunktionen und seltene Diagnosen, wie wir ja schon gehört haben. Was macht der geübte Kliniker, wenn er so einen Vortrag vorbereitet? Er geht in die Literatur und sucht einmal, was gibt es Neues, weil sie wollen ja auch was Neues hören. Und das Erste, was ich gefunden habe, war zwar nicht von Humanmedizinern, sondern von Tiermedizinern. Und die berichten eigentlich über Thyreostatika, Radiotherapie und die Schilddrüsendiagnostik mittels Labor. Also noch nicht sehr viel Neues. Aber was in diesem Artikel auch steht, ist, dass letztendlich es immer eine finanzielle Entscheidung ist. Und auch in den ATA-Guidelines von 2016, das sind die neuesten Guidelines sozusagen von Amerika über die Hyperthyreose-Behandlung, auch dort steht drinnen, dass letztendlich die Auswahl der Therapie eine Frage der Finanzierung ist. Also, so wie unsere Frau Bundesminister schon gesagt hat, am Ende des Tages geht es immer ums Geld. Viel Streit und ein bisschen Einigkeit herrscht in den Guidelines. Wenn man sich also anschaut, was ist denn jetzt so zwischen europäischen Guidelines, was ist so bei den amerikanischen Guidelines, was ist denn dort d'accord, dann ist es letztendlich nichts anderes, als dass man sagt, wenn ich etwas diagnostizieren will, einen Zustand der Schilddrüse, sprich eine Überfunktion oder Unterfunktion, dann bestimme ich TSH basal. Die meisten Labore, das haben wir eh schon gehört, bieten ja dann eine Stufendiagnostik an, das heißt, ist das TSH erhöht oder erniedrigt, dann kommt sowieso automatisch FT4 und das freie oder totale T3 nach. Was ist jetzt der Unterschied letztendlich? Da hat die Leo sozusagen in Lancet das dann auch zusammengefasst, auch 2016 gesagt, naja, also die Unterschiede sind in erster Linie Populationscharakteristik. In Amerika haben sie ja wie bekannt keine wirklichen Jodmangel, in Europa meistens schon durch die Eiszeit und die Auswaschung des Jods aus dem Grund und Boden, dann sozioökonomische Gründe. Und das kann diese Unterschiede in der Behandlung erklären. Gibt es jetzt von der Diagnostik her Unterschiede, Ultraschall versus Zintigraphie? Nein, sind ziemlich ähnlich in ihrer Sensitivität und auch natürlich Spezifität. Ein Fall, sehr rezent und kürzlich bei uns zur Therapie gelandet. Und was würden Sie glauben, was dieses Bild darstellt? Jeder wird sofort rufen, das ist eine eindeutig. Wer ruft? Keiner. Unifokale Autonomie, um dem Ruf zu wechseln. Also jeder würde sagen, klassisch eine unifokale Autonomie. Wurde auch als solche zugewiesen zur Radiotherapie. Hat sich also Ultraschall, hat einen Knoten gezeigt. Die Szintigraphie zeigt einen heißen Knoten, ganz eindeutig hier zu erkennen. Der Uptake mäßig erhöht. Was machen wir über die Überfleißig? Wir bestimmen den Track und siehe da, der Track war erhöht. Das heißt, hier handelt es sich sehr offensichtlich doch um einen Morbus Basedow. Ja, das ist das sogenannte Marin-Lenhardt-Syndrom. Das haben ca. 1% der Patienten, das heißt, die haben einen heißen Knoten. Das Problem dabei ist jetzt, dieser Patient oder diese Patientin wäre wahrscheinlich besser behandelt, wenn man sie operiert hätte. Ich bin selten ein Freund der Chirurgen, aber manchmal muss man sagen, wäre es doch ganz gescheit gewesen. Warum? Weil hier die Radiojodtherapie sich jetzt auf diesen Knoten stürzt. Dort lagern die radioaktiven Partikelchen das Jod an, das Radioaktive, zerstört den Knoten und was dann wahrscheinlich wiederkommt, ist die Überfunktion, weil dann der Basedow wieder aufflammt. Ganz klar. Das heißt, hier wäre sicher die operative Sanierung eine vernünftigere. Weibliche Patientin, wieder eine Autoimmuntyreopathie, TSH erhöht, auch das freie T4 und, also das freie T4 nicht so wirklich, aber das freie T3 deutlich erhöht. Was sieht man im Szintigramm? Ein pathognomonisches Szintigramm, man sieht nämlich diesen massiv erhöht diffusen Abdeck um die Schilddrüse und diesen Lobus pyramidalis. Und wenn Sie dieses Bild sehen, nahezu ohne Hintergrundaktivität, wenn Sie dieses Bild sehen, dann ist das pathognomonisch für den Morbus Basedow, da gibt es nichts anderes. Die Behandlung, haben wir schon gehört, Thyreostatika, eine Möglichkeit, Radiotherapie, Chirurgie. Jetzt je nachdem, in welche Guidelines Sie schauen, wenn Sie sehen, dass die in Amerika sofort eine Radiotherapie machen. Was, egal ob klein, jung, alt, dick, dünn, Hauptsache es kann sich noch selbstständig auf die Toilette bewegen. Dann Radiotherapie. Warum? Weil die Amerikaner sagen, das ist die wesentlich günstigere Methode und wesentlich effektivere Methode, um einen Basedow zu heilen. Und damit haben sie ja nicht so Unrecht. Weil letztendlich ist die definitive Therapie doch die beste, weil bei der Thyreostatika-Therapie es ungefähr in 50% der Fälle zu einem Rezidiv kommt. Auch nach einjähriger Therapie oder eineinhalbjähriger Therapie. Behandlung mit Thyreostatikern ist schon ausführlich darauf eingegangen worden, deswegen überspringe ich das jetzt. Letztendlich sagen die Guidelines, Thiamazol ist besser, weil das Thiouracil ja doch immer diese Probleme mit diesen Lebertoxizitäten aufweist. Ich persönlich muss sagen, habe es in meiner 25-jährigen Geschichte ja vielleicht einmal gesehen, eine Akranulozytose, aber sonst nicht wirklich eine massive Nebenwirkung, und die war aufs Thiamazol und nicht aufs Prothiozil. Aber ja, das ist eine Einzelerfahrung und ich muss da auch halt der Literatur glauben. Die Radiotherapie, die ist sicher und effektiv. Da fährt die Eisenbahn drüber. Die machen wir seit 75 Jahren. Wie gesagt, die Amerikaner sagen First-Line-Therapie bei allen drei Erkrankungsbildern, bei den häufigsten sozusagen der Überfunktion. Absolute Kontraindikation gibt es nur, wenn die Patientin schwanger ist oder stillt. Eine Verschlechterung der endokrinen Orbitopathie wird immer wieder diskutiert, sowohl bei der Radiotherapie als auch bei der Chirurgie. Das Risiko ist erhöht, und zwar doch deutlich im Vergleich zur chirurgischen Sanierung. Also bei aktiver Orbitopathie, endokrinen Orbitopathie, ist vielleicht doch nicht die Radiotherapie das Mittel der Wahl. Bei einer milden endokrinen Orbitopathie kann es durchaus gemacht werden. Da kann man nämlich eine Begleittherapie mit Cortison anbieten. Und zwar beginnt man da 1 bis 3 Tage nach der Therapie und hält diese bis 3 Monate aufrecht und dann oder ausschleichend. Die Vortherapie mit Thyreostatikern ist manchmal erforderlich, weil Patienten ja hyperthyreot und entsprechend unter Umständen älter sind, das heißt Komorbiditäten aufweisen und man dann einen entsprechenden Radiotherapietermin ja nicht ad hoc bekommt, sondern das muss ja auch erst bestellt werden und man muss auch einen Platz finden. Es gibt in Ostösterreich bzw. in Wien 2 Therapiestationen, wo das durchgeführt wird. Das eine ist das SMZ Ost und das andere ist das AKH. Man könnte mittlerweile, da hat sich ja die Strahlenschutzverordnung entsprechend geändert, das ja auch ambulant versuchen. Allerdings kann man da keine allzu hohen Dosen, nämlich nur bis 12 Millikary, einsetzen. Also ungefähr 400 Megabecquerel. Die Vortherapie hat keinen Effekt auf die Radiotherapie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es wird dem Prothiozil auch eine höhere Rate an Therapieversagern nachgesagt. Wie gesagt, das ist in Diskussion, das ist sicher auch noch nicht ausdiskutiert und da wird sicherlich vielleicht auch wieder eine Literaturumkehr geben. Wie immer gibt es ein Auf und Ab. Das Absetzen der Therapie und der Wiederbeginn nach 3 bis 7 Tagen ist bei einer entsprechenden Überfunktion um das 3 bis 4-fache durchaus möglich und sinnvoll. Gegeben wird eine Standarddosis. Hier kann man auch zwischen den Leuten unterscheiden, die eine Dosimetrie durchführen. Das heißt, das Volumen bzw. das Gewicht der Schilddrüse bestimmen und je nach Größe dann auch dosieren. Man kann sich auch nach dem Uptake natürlich durch einen Radiojodtest vorher entsprechende Dosimetrie durchführen. Letztendlich haben aber mittlerweile sehr viele Studien gezeigt, dass hier kein Unterschied ist im Erfolg bzw. in der Verhinderung einer Hypothyreose. Zum Beispiel bei der unifokalen Autonomie möchte man ja eine Hypothyreose nach Möglichkeit verhindern. Hier soll ja nur das autonome Adenom behandelt werden. Aber da gibt es, wie gesagt, zwischen Standarddosis und dem, was gemacht wird, keinen Unterschied. Da sehen Sie jetzt ein Beispiel einer typisch unifokalen Autonomie. Labor ist entsprechend eine Hypothyreose und im Ultraschall ein Knoten. Was macht man? Wiederum sozusagen die Thyreostatika-Einsatzmöglichkeit oder Radiotherapie, hier auch wieder Standarddosen von 10 bis 20 Millikerie, durchaus möglich, entsprechend dem Abdeck, oder eine Thyroidektomie. Bei den Katzen gibt es auch ein Futter. Das ist das da. Da kann man sozusagen nicht medikamentös behandeln. Aber auch bei den Katzen wird Radiotherapie durchgeführt, mittlerweile sehr viel. Eine multifokale Autonomie ist immer das Problem, speichert sie wirklich ausreichend, sodass hier eine Radiotherapie sinnvoll ist. In diesem Fall wäre das eher weniger sinnvoll, weil der Uptake hier nur 0,5% beträgt und damit ist wahrscheinlich auch die Aufnahme des Jods nicht sinnvoll. Außerdem nimmt der Patient offensichtlich schon Thyreostatika, weil sonst wäre er ja nicht euthyreot, beziehungsweise sogar mit freien T4 sehr niedrig im unteren Bereich. Außerdem ist bei der multifokalen oder multinodulären Stoma immer die Problematik, habe ich da vielleicht doch Zellveränderungen drinnen, die in Richtung Karzinom gehen können. Das muss ich natürlich vorher auch unter Umständen, sogar mit einer Final-Biopsie oder was ausschließen, sollte sich ein signifikanter Knoten finden. Die Nachsorge der Radiotherapie gestaltet sich relativ einfach. 4 bis 6 Wochen danach sollte sich eine Euthyreose oder Hypothyreose einstellen. Dementsprechend ist auch das Nachkontrollintervall in diesem Zeitraum angelegt. Die T4-Substitution sollte sofort erfolgen, wenn sich eine Hypothyreose einstellt, das heißt, wenn das T4 oder T3 unter den Normbereich fällt. Eine persistierende Hypothyreose sollte frühestens nach 6 Monaten einer neuerlichen Radiotherapie zugeführt werden oder Alternative in einer Thyroidektomie. Nebenwirkungen, wie gesagt, die endokrine Orbitopathie schon besprochen. Prophylaxe unter Cortison, das zu machen, ist möglich. Die akute Thyroiditis ist ein sehr seltenes Ereignis. Also ich selbst habe es bei den Nicht-Karzinomen, die wir therapiert haben, in meinen 25 Jahren noch nicht gesehen, dass es aufgetreten ist. Sollte es auftreten, ist es relativ einfach zu behandeln, nämlich mit nichtsteroidalen Antirheumatikern. Kardiovaskuläre Ereignisse sind beschrieben, wobei da streitet man sich herum, ist es aufgrund der vorliegenden Hypothyreose oder war es die Radiotherapie. Erhöhte Krebsinzidenz können wir mit Fug und Recht behaupten, dass nicht vorhanden ist. Wie gesagt, 70 Jahre wird diese Therapie durchgeführt, das ist ein langer Beobachtungszeitraum und hier konnte keine erhöhte Inzidenz gefunden werden. Gonadenfunktionseinschränkungen werden zwar immer wieder diskutiert, kommen aber bei der Behandlung von gutartigen Schilddrüsenerkrankungen nicht vor und auch vererbbare Schäden sind nicht nachweisbar gewesen. Was bringt uns die Zukunft? Über das soll es ja gehen. Die Hyperthyreose-Therapie 4.0 sozusagen, nach den Thyreostatikern der Chirurgie und der Radiotherapie. Ja, ich hoffe, jemand von den nachfolgenden Rednern wird das beantworten, weil ich selbst muss sagen, also ich habe sehr, sehr lange gesucht, habe aber wirklich nichts Neues gefunden. Sie sehen also vor ein paar 100 Jahre wurde die Hyperthyreose das erste Mal beschrieben. Die erste operative Sanierung war schon relativ früh und erst in den 40er Jahren kam dann auch die Radiotherapie und die Thyreostatika zum Einsatz. Und eigentlich tut sich bezüglich neuer Optionen sehr wenig. Die Radiofrequenzablation ist schon genannt worden. Ja, das ist halt auch wieder so eine Sache, wer kann's, wer macht's und wer zahlt's. Ich glaube, dass man die gute alte Radiotherapie durchaus ohne schlechten Gewissen viel, viel öfter anbieten sollte, als man das bisher tut. Und mein letztes Tier, sozusagen die Take-Home-Message für Sie ist, dass erst die Diagnose zur richtigen Behandlung führt und der Schilddrüsenscan erst dann durchgeführt werden soll. Das ist auch ein bisschen ein Paradigmenwechsel, weil wir haben mittlerweile sehr, sehr gute Ultraschallgeräte und eine Schilddrüsenscintigraphie ist nur dann erforderlich, wenn ich wirklich die Funktion des Knotens wissen will, wobei es überhaupt keine Aussagekraft hat, ob dieser Knoten hypofunktionell oder wie früher bezeichnet kalt, was jeden den Schauer über den Rücken laufen ließ, weil man dann sofort an das böse Karzinom dachte. Das ist natürlich bei weitem nicht der Fall. Und die Therapieplanung, da ist es noch sinnvoll. Und die Radiotherapie ist sozusagen nicht nur für die Katz, sondern auch für den Menschen gut. Und das sollten Sie mit nach Hause nehmen, dass Sie bei einer Überfunktion immer auch an die Nuklearmedizin denken, die mittlerweile ja zwar schon meistens eingegliedert ist in die Radiologien, aber wir machen diese Therapie gerne und ich glaube auch, dass die Patienten davon profitieren. Danke. Thank you.